Ja, danke, Neda, für diese einführende Worte. Und vielen Dank auch an die Organisatoren, die Kuratoren. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen, damit ich so mit einigen Geistern hier aufräumen kann. Und insbesondere mit Stalin. Er hat nicht viele intelligente Sachen gesagt, aber tatsächlich wurde gesagt, dass Stalin nicht gestorben ist, sondern er in unsere Zukunft geschmolzen, hineingeschmolzen ist. Ich möchte meine Arbeit vorstellen. Es ist noch ein bisschen Work in Progress. Es gibt einige sehr dichte Stellen. Ich bitte Sie da um Nachsicht. Wir sind dabei, daran zu arbeiten. Der sozialistische Realismus wurde zu einer offiziellen Doktrin, war in den frühen 1930er Jahren das kulturelle Leitprinzip der UdSSR und blieb dies in verschiedenen Ausformungen bis zum Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1991. Der sozialistische Realismus war weder ein Stil noch eine Form, setzte jedoch eine Reihe ideologischer und inhaltlicher Gebote im Bereich des Kulturschaffens. Der sozialistische Realismus könnte einerseits als kultureller Flügel des dialektischen Materialismus betrachtet werden, als allumfassende philosophische Weltsicht und als System, das Naturgesetze auf die soziale und historische Entwicklung anwendet und das mit Stalin zur offiziellen Philosophie der UdSSR erklärt wurde. Und doch kann der sozialistische Realismus aus anderer Perspektive als die Achillesferse des stalinistischen dialektischen Materialismus gesehen werden, in dem Sinne, dass die Ästhetiktheorie des sozialistischen Realismus Kunst als ein Ideal verstand, das sich nicht auf reine sozioökonomische Determinanten reduzieren lässt. Der sozialistische Realismus wurde meines Erachtens von dem Ideal als einem zweischneidigen Schwert heimgesucht, das einerseits den stalinistischen dialektischen Materialismus in die Sphäre der Ästhetik übertrug und so zum totalistischen Verständnis aller Phänomene beitrug, durch eine Teleologie der Natur und auf der anderen Seite die totale Subsumption ersetzte, indem es auf eine vielschichtige historische Zeitlichkeit und eine Zukunftsmöglichkeit hindeutete, die unter der verkrusteten Schicht stalinistischer Schematisierung der Historie der Oktoberrevolution lag. Ja, ich sag schon mal, sehr dichter Text, tut mir leid, viel Jargon. Die Beziehung zwischen objektiver Realität und Repräsentation, die die marxistische Ästhetiktheorie thematisierte, kann für uns immer noch von Bedeutung sein, wenn wir auf die Frage nach Realität und Repräsentation heute zurückkommen. Ich beginne damit, die Grundsätze des dialektischen Materialismus und seiner Reartikulation im Stalinismus zu skizzieren, bevor ich mich der Diskussion der ästhetischen Theorie und des Begriffs des Ideals im sozialistischen Realismus der 1930er Jahre im Schreiben von Georgi Lukács und Michael Lifschitz zuwende. Der dialektische Materialismus ist die Philosophie des Marxismus-Leninismus, eine wissenschaftlich fundierte Weltanschauung, eine allgemeine Methode zum Verständnis der Welt, eine Wissenschaft allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Bewegung und der Entwicklung von Natur, Gesellschaft und Bewusstsein. Der dialektische Materialismus ist die höchste Stufe des zeitgenössischen Materialismus und die Zusammenfassung der gesamten Entwicklungsgeschichte philosophischen Denkens. So beginnt der lange Eintrag zum dialektischen Materialismus in der großen sowjetischen Enzyklopädie. Und was wir aus dieser kurzen, gerade von mir übersetzten Definition lernen, ist Folgendes. Erstens, dialektischer Materialismus ist eine Philosophie des Marxismus-Leninismus. Sie ist also parteiisch, aber diese Parteilichkeit spiegelt den Universalismus wider, weil der Marxismus-Leninismus die wahrheitsgemäße wissenschaftliche Methode und Weltanschauung ist, die nicht nur diagnostisch die historische und soziale Entwicklung untersucht, sondern diese auch prognostiziert. Zweitens, ist eine wissenschaftliche Weltanschauung und beruht also auf der Wahrheit der Wissenschaft. Drittens ist eine Methode zum Verstehen der Welt die wahre Methode. Und viertens eine Wissenschaft, die die allgemeinen Gesetze nicht nur der Geschichte, sondern auch der Natur und des Bewusstseins feststellt. Wir lernen ferner, dass dies die höchste Stufe des philosophischen Denkens ist und die fortgeschrittenste wissenschaftliche Entwicklung seiner Zeit beinhaltet. Der dialektische Materialismus ist nicht eine andere Denkschule, sondern ein philosophisches System, eine Wissenschaft, eine Methode, alles in einem, das sich in der historischen Erfahrung der Sowjetunion manifestiert. Wir haben es also mit einer Philosophie zu tun, die sehr direkt und ganz wörtlich herrschte. Der dialektische Materialismus hat seine Wurzeln in Engels Dialektik der Natur von 1883, die auf der These beruht, dass die Dialektik in der Natur zu finden sei. In Engels Formulierung ist die eigentliche Grundlage des dialektischen Materialismus die wissenschaftliche Erforschung der Natur in ihrer dialektischen Bewegung und nach ihren Gesetzmäßigkeiten. Und die Gesetze der Dialektik gelten auch für die historische Welt und bedingen sie. Im Rahmen des wissenschaftlichen Fortschritts sagt Engels, es war, als sollte der Welt bewiesen werden, dass von jetzt an für das höchste Produkt der organischen Materie, den menschlichen Geist, das umgekehrte Bewegungsgesetz gelte wie für den anorganischen Stoff. Und es ist diese dialektische Einheit von organisch zu anorganisch, von Geist und Materie, von Natur und Geschichte als Gesetz von Bewegung und Widerspruch, das den dialektischen Materialismus begründet. Die Bewegung der Materie ist durch Differenzierung geprägt von der Spezies und dem Bewusstsein. Die Dialektik der Natur arbeitet nach drei abgeleiteten Grundgesetzen, von der Physik abgeleiteten Grundgesetzen, das Gesetz des Umschlagens von Quantität zu Qualität und umgekehrt. Zweitens das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze. Sehr schwer, das alles auszusprechen, aber drittens das Gesetz von der Negation der Negation. Für Engels macht das Umschlagen von Quantität zu Qualität das Wesen der Bewegung aus, das durch Differenzierung Geschichte hervorbringt. Diese Bewegung ist keine von Konzepten, die auf eine statische materielle Welt angewendet werden, sondern sie ist die materielle Welt selbst, die durch ihre Bewegung die Mobilität von Konzepten erzeugt. Für Engels ist Geschichte selbst eine historische Form in ihrer kapitalistischen Phase, dem Tierreich immer noch zu nahe, weil die soziale Organisation der Produktion zwischen den Menschen nicht bewusst so geplant ist, dass sie der gesamten Menschheit gleichermaßen dient. Engels Naturdialektik gründet die geschichtliche Entwicklung auf allgemeine Naturgesetze und diese Entwicklung soll schließlich eine kommunistisch geprägte, rationale und bewusste Organisation der gesellschaftlichen Produktion herbeiführen. Man könnte sagen, dass der historische Materialismus in seiner engelschen Form nicht von der Dialektik der Natur zu lösen ist, aber doch ihr untergeordnet ist. Es ist kein Zufall, dass der westliche Marxismus oder der historische Materialismus seine theoretischen Prämissen und seine Methode nicht von Engels Ontologie der Natur herleitet, sondern aus der marxischen Ontologie der Geschichte. Für den westlichen Marxismus kann die Natur nicht humanisiert werden und ist uns letztlich indifferent. Doch selbst innerhalb der sowjetischen Philosophie, der engsten Interpretation des dialektischen Materialismus, in der Zeit des tiefsten Stalinismus gab es eine große Debatte über die Parameter dieses philosophischen Systems, dieser Methode und Weltanschauung, die sogar eine Kluft zwischen Idealisten und Materialisten innerhalb des sowjetischen Materialismus erkennen ließ, wobei offiziell Letzteres validiert wurde. Also im materialistischen Lager. Die sogenannte idealistische Prägung des dialektischen Materialismus bezog sich auf Lenins Interpretation von Hegel und auf das Zusammentreffen von Dialektik, Logik und Erkenntnistheorie, während das sogenannte materialistische Lager den dialektischen Materialismus in der modernen Wissenschaft und der positivistischen Konzeption des Denkens als einem direkten materiellen Produkt verortete. Wenn das sogenannte idealistische Lager, wir sprechen hier vom objektiven Idealismus, der von Marx und dann von Lenin auf den Kopf gestellt wurde, die Philosophie als eine Wissenschaft betrachtet, die allgemeine Natur- und Gesellschaftsgesetze, objektive Dialektik, und Gesetzmäßigkeiten des Denkens, subjektive Dialektik, beinhaltet, wobei erstere die zweiten bestimmen, ist das zweite der ontologische Primat der Materie über den Verstand. Wir sollten dabei beachten, dass das soziale Sein nach Marx nicht auf die Materie reduziert ist, sondern ein organisches Geflecht aus Dingen und Verhältnissen umfasst, das immer, so wie es Marx ausdrückte, hinter dem Rücken des Bewusstseins stattfindet. Auf dem Höhepunkt des Stalinismus konnte man riskieren, in den Mülleimer idealistischer Abweichler geworfen zu werden, wenn die Gedanken oder Schriften eine zu hohe Portion von Hegel hatten. Obwohl auf dem Höhepunkt der stalinistischen Repression 1937 die Sowjetische Akademie der Wissenschaften den fünften Band von Hegels Werken, Die Wissenschaft der Logik, mit einem Vorwort veröffentlichte, das die folgende Begründung für die Veröffentlichung liefert. Die Wissenschaft der Logik zeige die Gesetze der Dialektik auf, habe Lenin beeinflusst und sei das am wenigsten idealistische Werk Hegels. Das Vorwort zum Buch weist die typische antagonistische Rhetorik der stalinistischen Jahre auf, eine Waffe gegen ideologische Schmeißfliegen an der philosophischen Front. Die mechanistischen und idealistischen Menschewiki, die theoretische Rüstung der trotzkistischen Konterrevolutionäre und die richtigen Wiedererrichter des Kapitalismus. Also Hegel wird zur Waffe. Es ist wichtig, diese diametral entgegengesetzten Interpretationen des dialektischen Materialismus für die weiteren Ausführungen im Kopf zu behalten, wenn es um das Verhältnis zwischen dialektischem Materialismus und sozialistischem Realismus geht. Es stellt sich zunächst die Frage, was es heißt, Philosophie als etwas zu begreifen, das im wahrsten Sinne des Wortes herrscht, und etwas, was offenkundig die Sprache der Macht spricht. Was heißt es also, eine Dialektik des Herrschens zu entwerfen? Und was heißt die Herrschaft der Dialektik? Erinnern wir uns daran, dass für Engels die höchste Verwirklichung der Dialektik der Natur mit der sozialen Reorganisation und Eineignung der Produkte der menschlichen Arbeit mit dem Kommunismus einhergeht, wenn es kein zeitliches Auseinanderklaffen mehr zwischen den Produktionsmitteln und Kräften und den Produktionsverhältnissen mehr gibt. Und genau dies wurde im berüchtigten kurzen Lehrgang von 1938, die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, vertreten, der wahrscheinlich von Stalin selbst geschrieben ist. Nach der physischen Vernichtung der alten Bolschewiki, die die Revolution über und miterlebt hatten, schrieb der kurze Lehrgang die Geschichte der Oktoberrevolution aus stalinistischer Perspektive einfach neu. Hier erscheint Stalin, der in den Monaten vor und nach Oktober nur eine Randfigur war, als Lenins rechte Hand, sein engster Vertrauter und Genosse. Und wie gesagt, die rechte Hand von Lenin und nicht diese Randfigur, die er tatsächlich war. Natürlich wurde auch Fotomontage reichlich für diese Zwecke eingesetzt. Der kurze Lehrgang erklärt den Sieg des Sozialismus in den Grenzen des Sowjetstaates und dient als theoretische und politische Bestätigung der offiziellen Entscheidung des 14. Parteitags von 1926 zum Aufbau des Sozialismus in einem Land. Also wir haben jetzt sozusagen den Sozialismus in einem Land. Der Sieg des Sozialismus in allen Zweigen der Volkswirtschaft hat die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft, so heißt es. Wenn sich die Geschichte im Triumph des kommunistischen Staates erfüllt haben würde, wäre der einzige Bereich, in dem die Schlacht weitergeführt werden müsste und der Kampf nie aufhören würde, der Bereich des Bewusstseins. Und so heißt es in dem kurzen Lehrgang, die Hauptgefahr, der Rest des Nationalismus und der bürgerlichen Ideologie, ist die Abweichung, gegen die wir nicht mehr kämpfen und die dadurch wachsen und zu einer Gefahr für den Staat werden kann. Während der Staat den materiellen und infrastrukturellen Forderungen des Sozialismus nachgekommen sei, hätten die Feinde des Sozialismus, die in der Gesellschaft und oft in den Partei- und Staatskadern zu finden seien, dies noch nicht geschafft. Gegen diese drohende Bedrohung ermutigte Stalin die Partei, wachsam zu bleiben und das Pulver für eine bevorstehende, unvermeidliche Konfrontation trocken zu halten. So heißt es in diesem kurzen Lehrgang. Die stalinistische Version des dialektischen Materialismus als Philosophie und Wissenschaft zugleich, einer Wissenschaft, die sich als bestimmte gesellschaftliche Form materialisierte, hat ihre triumphale Erfüllung in der Partei des Proletariats gefunden. Hier zu lesen als der Sowjetstaat als permanenter ahistorischer Formation. Unter der Bedingung eines beschleunigten Klassenkampfes. Und das ist natürlich Meilen entfernt von dem, was Lenin gesagt hatte. Und hier liegt das Paradox. Während man rhetorisch auf der Durchdringung der Gegensätze und somit auch auf Widersprüchen und auf dem Gesetz der unaufhörlichen Bewegung beharrt, der dialektische Materialismus hat die Negation der Negation tatsächlich abgeschafft, die zu viel Hegel enthielt, friert der orthodoxe dialektische Materialismus die historische Bewegung ein und territorialisiert sie im sowjetischen Staat. Dialektisch betrachtet können wir sagen, dass, wenn die Geschichte einmal erfüllt ist, sich der Kreis schließt und auf die Natur trifft oder sie zur Natur wird. Hier wird die Geschichte zur Naturgeschichte, die durch die permanente Form des Einparteienstaats entsteht. Sobald der dialektische Materialismus siegt, wird die Dialektik aufgehoben. Aber wie bereits erwähnt, blieb im dialektischen Materialismus Stalins ein Bereich unbezwungen, nämlich das Bewusstsein. Und daher kam es zu Stalins zweiter Wende 1932. Das war ein Großeingriff auf die Avantgarde und den Proletkult. In der ersten großen Wende 1928 hat er versucht, sozusagen die Traditionalisten aus dem Weg zu räumen. Und jetzt in der zweiten Wende sozusagen versuchte die Avantgarde loszuwerden. Es schien, als ob der letzte Nagel in den Sarg der Bolschewiken der 20er Jahre geschlagen würde, die das avantgardistische Experiment mit einem komplexen Dialog und Tradition zusammenbrachten, als Anatoli Schtanow 1932 in den Begriff sozialistischer Realismus prägte, und zwar in einem Magazin Literaturnaja Gazeta. In der Folge wurde er 1934 auf dem allsowjetischen Schriftstellerkongress zur offiziellen Doktrin erklärt. Genosse Schtanow verkündete, dass die letzte Phase des sozialistischen Aufbaus zusammen mit der antifaschistischen Volksfront begonnen habe und forderte die Tilgung der letzten bürgerlichen Elemente aus dem sozialen Leben und dem Bewusstsein. Und genau dies war die Aufgabe des sozialistischen Realismus. Stanow sagte, die Reste des Kapitalismus im Bewusstsein der Menschen zu überwinden, bedeutet, gegen alle Relikte bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat zu kämpfen, gegen Laxheit, gegen Schmarotzertum, gegen Müßiggang, gegen kleinbürgerliche Zerstreutheit und Individualismus, gegen eine Haltung der Unehrlichkeit gegenüber Staatseigentum. Stanow bekräftigte Stalins Forderung, dass Schriftsteller Ingenieure der menschlichen Seelen sein sollten, fest verankert in der materiellen Basis des gesellschaftlichen Lebens, und drängte sie, die bürgerliche Romantik durch eine, wie er es nannte, revolutionäre Romantik zu ersetzen. Nach Stanow war es Aufgabe der sowjetischen Literatur und des sozialistischen Realismus, das hinter dem fortschrittlichen Niveau der Produktionsverhältnisse zurückbleibende Bewusstsein zu überwinden. Diese neue Art des Bewusstseins musste also entwickelt werden. Kunst, Literatur, Musik und Film hatten hier eine entscheidende stützende Funktion. Das Bewusstsein zu konstruieren musste durch einen neuen Menschen, dem Sowjetmenschen, geschehen, wobei Stalin der Schiedsrichter der höchsten Vorsorge für den Menschen war. Juri Karjakin sagte, in dem Zusammenhang, Stalin ist der abstrakteste Humanist und der konkreteste Mörder. Merkwürdige Dialektik. Aber das Projekt, Ingenieure der Seele zu sein oder das Bewusstsein zu erobern, bleibt immer unvollständig. Und gerade diese Unvollständigkeit öffnet die Kunst und die Ästhetik der dialektischen historischen Temporalität, der Bewegung der Widersprüche. Und das schlummerte vor sich hin in der leninistischen Revolution. Insbesondere schöpfen Kunstwerke, die für eine universelle Wahrheit stehen, deren aktuelle Form nie ganz aus. Also es gibt hier dieses Konzept des Futurs innerhalb dieser Idee. Und gerade deshalb sind Kunst und Ästhetik in der sowjetischen Ästhetiktheorie von Marx nicht ganz der natürlichen ontologischen Totalisierung durch den offiziellen dialektischen Materialismus unterworfen. Selbst in den gröbsten dialektisch-materialistischen Schematisierungen wurde Kunst im Sinne eines Ideals konzipiert. Dieses Ideal sollte im Sinne von Lenins Reflexionstheorie verstanden werden als ein subjektives Bild der objektiven Realität, das heißt als Reflexion der Außenwelt in der Form menschlichen Handels, seines Bewusstseins und Willens. Lenins Reflexion der Natur im menschlichen Denken und ihre Darstellung kann nicht von der Theorie der Wahrheit losgelöst betrachtet werden, denn die Repräsentation ist kein mechanistisches Abbild der empirischen Welt, sondern die Darstellung der Wirklichkeit in ihrer facettenreichen, widersprüchlichen und dynamischen Bewegung und der Art und Weise, wie sie sich durch ihre transformative Kraft auf das menschliche Bewusstsein auswirkt. In gewissem Sinne ist das Ideal die ideale Gesamtheit der objektiven Wahrheit, die durch die Praxis konkretisiert werden muss, jedoch nie ganz erreicht wird. Das Ideal ist nach den dialektisch geschärften Ausprägungen sozialistischer Realismusästhetik transhistorisch. Aber diese Transhistorizität ist historisch durch bewusste produktive Aktivitäten des Menschen konstituiert. Das Ideal ist das historisch-transhistorische Maß objektiver Normen in jeder Sphäre menschlichen Handelns, das das Bewusstsein an der Wahrheit, Güte, Schönheit und Gerechtigkeit, vielleicht Freiheit, ausrichtet. Das Ideal ist das Ideal des Kommunismus. Ich behaupte, dass wegen des historisch-transhistorischen Wesens des Ideals, das in der dialektisch induzierten sowjetischen Ästhetiktheorie nach Marx postuliert wurde, die Ästhetiktheorie des sozialistischen Realismus in gewissem Sinne die Achillesferse des offiziellen stalinistischen dialektischen Materialismus sein könnte. Der dialektische Materialismus Stalins konnte nicht vollständig die Ästhetik unter seinem System und seiner Methode subsumieren. Der Widerspruch in der Ästhetiktheorie des sozialistischen Realismus ist der folgende. Einerseits trägt er wesentlich dazu bei, Ingenieure der menschlichen Seele zu schaffen. Andererseits bleibt er mehr oder weniger der einzige Bereich, in der eine nicht schematische Vorstellung von der Beziehung zwischen der sogenannten Infrastruktur und der Ideologie bestehen. Also kann das nie zu einem kompletten, vollständigen Projekt werden. Und das war auch während der schlimmsten Albtraumjahre des stalinistischen Kampfes an der philosophischen Front so, wo eine Form des Hegelianismus oder des materialistisch angehauchten objektiven Idealismus ein Verbrechen gegen die Partei und der Staat sein konnte. Die Ästhetiktheorie bewahrt die historische, dialektische Zeitlichkeit des leninistischen Projekts unter Bedingungen, unter denen Stalin die historische Zeit aus dem sozialen Leben verworfen hatte. Durch den Fünfjahresplan, durch die Beschleunigung, des Klassenkampfes und so weiter. Was sind nun also die Eigenschaften des sozialistischen Realismus? In erster Linie ist zu betonen, dass im sozialistischen Realismus die Ästhetiktheorie der Kunst nicht fremd war. Sie war auch keine Metatheorie, sondern sie wohnte der Kunst selbst inne. Der sozialistische Realismus entstand durch die stalinistische Aneignung von Zitaten der historischen Vergangenheit, von denen ausgewählte Inhalte wiederverwertet und zur neuen Kultur des triumphierenden Sozialismus werden konnten. Formal war der sozialistische Realismus eine eklektische Kombination aus Neoklassizismus und fotografischem Naturalismus, eine Rückkehr zu den Formen des kritischen Realismus des 19. Jahrhunderts als literarischer und künstlerischer Technik. Und im Falle einiger Sowjetrepubliken implizierte dies ethnofolkloristische Themen mit sozialistischem Inhalt. Zuweilen führte dies zu recht merkwürdigen Mischungen aus modernistischer Ästhetik und Inhalten des sozialistischen Realismus. Es bedeutete oft auch, sich ausgewählter Elemente aus der Kultur der progressiven Bourgeoisie, lokaler nationaler Traditionen anzueignen und sie den Forderungen der sozialistischen Realität zu unterwerfen. Sozialistischer Realismus stützt sich auf drei Hauptsäulen. Erstens das klassische Erbe, dem ein transhistorischer Status verliehen wurde. Zweitens die Rolle von Kunst und Literatur als nicht nur reflektierende, sondern auch transformierende Realität. Und drittens die Vorstellung vom neuen Sowjetmenschen.
Der sozialistische Realismus war stilistisch inkohärent, da er ein allgemeines Prinzip der Kunstproduktion, Theorie und Kritik war und nicht Stil oder Form. Die Anforderungen orientierten sich am Inhalt des Werkes. Tibichnost, die wesentlichste, nicht mit allen einzelnen Einheiten, sondern essentieller Ausdruck der sozialistischen Zeit, Partinost, die Parteiorientierung, die Parteirichtung, Narodnost, ans Volk gerichtet, und Klassewost, also die Klassenorientierung, und Ideennost, die oberste Qualität, also die Idee. Der sozialistische Realismus stützte sich auf die Vorstellung eines sich verändernden, aber innerlich vereinigten künstlerischen Prozesses, bei dem die Neuheit eher aus dem neuen gesellschaftlichen Inhalt als aus formaler Neuheit abgeleitet wurde, wie in der bürgerlichen Kunst. Mit seinem zentralen Prinzip, das Leben in einer optimistischen Darstellung zu bejahen, lieferte der sozialistische Realismus eine ideologische Darstellung des Lebens als ein Bild aus der Zukunft, das in der Gegenwart als verwirklicht erschien. Falls die russische Avantgarde in den 20er Jahren versuchte, das Unterbewusstsein zu formen, indem sie den Apparat freilegte, durch Ostranäje, die Entfremdung, sublimierte der sozialistische Realismus den Apparat. Die Realität ist keine Konstruktion, sondern ein Idealbild der Zukunft, das als real produziert wird. Es war dieses Zukunftsideal, das nur als malerisches Abbild der Gegenwart möglich war, dass die sowjetische Version der Autonomie der Kunst unterstütze, auch wenn der ideologische Auftrag dieser Kunst für den proletarischen Staat instrumentell sein sollte. Dieses Ideal des sozialistischen Realismus hatte die Funktion, über die ideologischen Bedingungen, unter denen es entstanden war, hinauszugehen. Dieses Ideal war es, das trotz der vorherrschenden Instrumentalisierung der Kunst im Staatssozialismus die Halbautonomie der Ästhetik unterstützte. Das Paradoxon des sozialistischen Realismus in Bezug auf sein Verhältnis zu und seinen Ort in der historischen Zeit, wie ich es verstehe, ist daher folgendes. Einer ihrer zentralen Imperative war die Darstellung der Realität in ihrer revolutionären Entfaltung oder als Mimesis, als Prozess, und dass sie zukunftsgerichtet ist. Und andererseits arretiert sie diese Zeitlichkeit der historischen Entfaltung, als ob sie in der Gegenwart real geworden wäre. So könnte man auch behaupten, dass es strukturell ähnlich wie der offizielle dialektische Materialismus funktionierte. Während der Stalinismus die Philosophie des Marxismus-Leninismus in der Natur und dem Kernattribut der Natur, der Bewegung der Materie, begründete, nutzte der Stalinismus den dialektischen Materialismus, um den stalinistischen Staat als den ultimativen theologischen Höhepunkt naturhistorischer Prozesse zu begreifen. Das nenne ich die stalinistische Aussetzung der Dialektik, die im Namen der Dialektik selbst erfolgte. Und das schlug sich in stalinistischer Beschleunigung nieder. Beschleunigung des Klassenkampfes, Beschleunigung der Verwirklichung des Sozialismus in einem Land, das Regime der produktivistischen Fristen, Stachanev, der Kult des produktiven Arbeiters, kurz gesagt der Beschleunigungseffekt ohne Zwischenschritte, der Stalins Wettlauf gegen die Zeit war, um die Kluft zwischen der Zeitlichkeit des menschlichen Lebens und der langsameren Transformation sozialer Institutionen zu überwinden. Der sozialistische Realismus hatte eine humanistische Grundausrichtung, die sich auf den Sieg des Menschen über die Kräfte der Natur und der Unvernunft stützte. Und das ist ein lustiges Bild, das während des Kalten Krieges dieses Bild mit unterschiedlichen Titeln genutzt wurde, entsprechend der politischen Situation. Hier ist das gegen den Panzer von Truman. Und in den 60er Jahren gab es eine Beziehung zum Sieg der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg, Besiegung des Faschismus. Also der sozialistische Realismus glaubte, dass er durch die Nutzung aller bisherigen fortschrittlichen Errungenschaften der menschlichen Kultur ein künstlerisches Bewusstsein hervorbringt. Die Dialektik des sozialistischen Realismus war letztendlich eine positive, die sich als optimistischer Humanismus zusammenfassen lässt, der oft an einen bürokratischen Optimismus grenzt. Doch dieser optimistische Humanismus als Ideal war schwer zu erreichen und die Vorstellung von Kunst als Ersatzbild für die Realität, realer als die Realität selbst, war angesichts bestehender Widersprüche oder sichtbar werdender Widersprüche in der poststalinistischen Periode nur schwer aufrechtzuerhalten. Doch wie bei dem breiten Spektrum an Darstellungsformen, die zur Verfügung standen, um die soziale Realität in ihrer Wahrhaftigkeit innerhalb der Doktrin des sozialistischen Realismus und natürlich auch der Bandbreite der Debatten, was revolutionäre Inhalte ausmacht und der adäquaten Repräsentationsmöglichkeit, diese Inhalte darzustellen, war auch ziemlich breit. So lassen sich die Theorien sich auf das Verhältnis von Kunstliteratur zum sozialen Wesen konzentrieren. Und wie bei den Hauptkonzepten der Philosophie und des dialektischen Materialismus reichten die Theorien des Verhältnisses von Kunst und Realität von soziologischen und positivistischen Berichten bis hin zu dialektischen. Und es ist Letzteres, das sich anzweifelt, bewahrt die historische dialektische Zeitlichkeit des noch unvollständigen, vielleicht gescheiterten revolutionären Projektes. Es ist, weil es das Ideal, das kommunistische Ideal, nicht als ein Projekt im Raum konzipiert hat, dass der Sozialismus in einem Land verwirklicht hat, sondern als ein Projekt in der Zeit, ein Projekt, das erst noch kommen sollte. Wenn wir von der gängigen Vorstellung, der sozialistische Realismus sei eine monolithische Doktrin, abrücken wollen, genügt es, auf zwei Philosophen aus dem sogenannten Strom der 30er Jahre zu verweisen. Georg Lukács ist den westlichen Lesern durch seine freie Zugehörigkeit zur Frankfurter Schule und seine Rehabilitation durch den westlichen Marxismus der 80er Jahre, vor allem durch Fred Jameson, bekannt. Der zweite, Michael Lifschitz, ist praktisch unbekannt. Auch nur einer seiner Werke ist in schlechter Übersetzung in englischer Sprache verfügbar. The Philosophy of Art of Karl Marx von 1931. Lifschitz entwickelte eine Theorie, die man die kohärenteste Kunsttheorie bezeichnen könnte, die auf marxistischen Prinzipien basiert. Während den 30er Jahren in der Sowjetunion tobten Lukács und Lifschitz, die beide am Marx-Engels-Institut in Moskau arbeiten, einen langen und mühsamen Kampf gegen die schematischen, mechanischsten und vulgären sozialistischen Vorstellungen von Kunst und Literatur, die im Gefolge des Proletkultes triumphierten und im Namen des proletarischen Staates in den 30er Jahren in veränderter Form weiter existierten. Vulgärer Soziologismus begreift Kunst und Kultur, und dagegen haben sie sich gewandt, als direktes Produkt gesellschaftlichen Beziehungen. Sowohl für Lifschitz und Lukács bedeutete die Reduktion von Kunstliteratur auf eine Reflexion der Bedingungen einer einzigen Klasse, in Lourdeschakis Worten, die Idee, dass die dekadente Klasse nur dekadente Kunst hervorbringen kann und ein Apfelbaum nur Äpfel hervorbringen kann. Und auf das, was Lifschitz das Bewusstsein des Fabrikwesens genannt hat, die Frage nach der Wahrheit und das ästhetische Ideal aufzugeben. In seiner kritischen historischen Bewertung von Plechner soziologischem Kunstbegriff stellt Lifschitz fest, die einzig wahre Herrschaft über die Kunst anerkennen muss, ist die Herrschaft der Wahrheit. Unter Bezugnahme auf Lenins Reflexionstheorie und in Verbindung mit dem marxistischen Kunst- und Kulturverständnis als praktisch-spirituelle Aneignung der Welt begriffen Lukács und Lifschitz Kunst und Literatur als Reflexion objektiver und facettenreicher historischer Realität. Wenn sich die Pfeile von Lukács Feder weitgehend gegen die deutschen Proletkult-Schriftsteller der 20er und frühen 30er Jahre richteten, ein gewisser Genosse Bredel besetzte einen prominenten Platz hier des Antagonismus. Ihm wurde vorgeworfen, dass er zu mechanisch sei. So ging Lifschitz direkt auf die mechanischen Vorstellungen des sozialistischen Realismus ein. Und hier, und das ist wichtig festzustellen, sprechen wir nicht über Dissidententum. Wir sprechen über orthodoxe Marxisten und Verteidiger des sozialistischen Realismus innerhalb und doch gegen die stalinistische Orthodoxie. In einem 1936 erschienenen Artikel Lenin und die Kunstkritik plädierte Lifschitz für die Wiederbelebung der vergessenen leninistischen Grundlagen der Kritik gegen die Aneignung der Reflexionstheorie durch vulgäre Soziologen als einseitige und eindimensionale Klassensymbolik. Der Soziologe reduziert die Klassenanalyse in Kunst und Literatur auf ihre Bestimmung durch sozialpsychologische Typen, die aus der Position nur einer Klasse wahr und aus der Position einer antagonistischen Klasse falsch sind. Im Gegensatz dazu ist in Lenins Theorie der Reflexion die Klassenanalyse nicht auf subjektiv-psychologische Faktoren reduziert, sondern wurzelt in einem tiefen Verständnis der in der Wahrheit eingebetteten Klassenbeziehungen, in denen die subjektive Seite der Klassenideologie von der objektiven Wahrheit abgeleitet wird. Die proletarische Ideologie ist kein bloßes Ergebnis des Fabrikwesens, das nur die Psychologie der Arbeiterklasse widerspiegelt. Vielmehr wird das wahre Klassenbewusstsein durch die Art und Weise erreicht, wie das kulturelle, moralische und politische Leben aller gesellschaftlichen miteinander in Beziehung stehen. Und durch ein komplexes Verständnis von sozialer Totalität gewinnt das Proletariat das Bewusstsein als solches und nicht nur das proletarische Bewusstsein. Kurz gesagt, das Klassenbewusstsein ist nicht auf das Bewusstsein einer Klasse reduzierbar. Wenn der stalinistische dialektische Materialismus und die schematische Sichtweise der Kultur als Derivat sozioökonomischer Bedingungen die Synchronizität zwischen Produktionskräften, Produktionsverhältnissen und sozialem Bewusstsein erklären, so verweisen sowohl Lifschitz als auch Lukács auf die nicht-synchrone Entwicklung von Kunst und Literatur in Bezug auf die Entwicklung von Produktivkräften. In Hegels dialektischer Bewegung des Geistes in seiner historischen Verwirklichung ist die historische Entwicklung kein harmonischer Aufstieg durch Synthese, sondern das, was Lifschitz Hegel paraphrasierend einen brutalen und unfreiwilligen Krieg gegen sich selbst nennt. Bei Marx wird diese Negativität im Herzen des Geistes materialistisch übersetzt in die Nichtsynchronität zwischen den Kräften und Beziehungen und der Produktion und dem sozialen Bewusstsein. Und wir erinnern uns daran, dass für Marx die historische Entwicklung letztlich ungleichmäßig ist und ältere Produktionsweisen im Kapitalismus fortdauern. Und natürlich auch im Sozialismus. Diese Unsynchronität, die der Stalinismus rückgängig machen wollte, war derjenige, die die marxistische Auffassung von historischer Zeitlichkeit im Kapitalismus in den Vordergrund stellte, die sowohl heterogen als auch ungleichmäßig ist. Die stalinistische Schematisierung der Dialektik vollzieht eine doppelte Gewalt. Sie erreicht eine schnelle Synthese von Widersprüchen, eine Art Fast-Food-Auflösung von Widersprüchen und sieht damit den stalinistischen Staat als triumphalen Höhepunkt der Naturtheologie, die sich einer Geschichtstheologie zuwendet. In einem Artikel von 1956, direkt nach dem 20. Kongress der Stalin-Kritisiere, reflektiert Lukács die Verfälschung der Dialektik im Stalinismus als eine, die das gesellschaftliche Leben von Widersprüchen befreit und als eine, die auch nach dem Tod des Führers weiterlebt. Auf der einen Seite reduziert das stalinistische Schema alles historische Leben auf vulgäre Materie, auf der anderen Seite führt es zu extremen Formen vulgären Idealismus und subjektiven Psychologismus. In einem Essay mit dem Titel Kritischer Realismus und Sozialismus sagt Lukács, wenn der marxistisch-leninistische Objektivismus aufgegeben wird und wenn eine nominelle subjektiv aufrichtige Befolgung davon fortbesteht, wenn die dialektale Einheit von Theorie und Praxis, von Freiheit und Notwendigkeit verloren gehen oder gefährlich geschwächt. Die komplexe Beziehung zwischen der fundamentalen Theorie und dem Alltag, den alltäglichen Bedürfnissen des politischen Handelns, wird kurz geschlossen. Und statt eines Praxisleitfadens wird die Theorie zum Dogma, während die Elemente des Widerspruchs zwischen den beiden beseitigt werden. Lukács schreibt, wenn die Eliminierung des antagonistischen Charakters des Widerspruchs als etwas unmittelbar Realisierbares und nicht als Prozess gesehen wird, werden sowohl der Antagonismus als auch der Widerspruch der Motor aller Entwicklung aus der darzustellenden Realität verschwinden. Wenn in die nicht-antagonistische Widerspruch allmählich überwiegt, obwohl der Widerspruch nie verschwindet, dann liefert der stalinistische Tigersprung in die Zukunft geradezu eine beschleunigte Auflösung von Antagonismus und Widerspruch in einer Totalsynthese. Ich überspringe hier, um mit Lifshitz zu enden. Was Lukas hier sagte, dass der schematische Optimismus des Happy Endings, das den sozialistischen Realismus, in den sozialistischen Realismus, obwohl der Kunst als Literatur kennzeichnet, degradierte der historische Optimismus in einen bloß schematischen Optimismus und konstruierte einen pseudo-künstlerischen Überbau, der auf einer bereits existierenden Theorie aufbaut. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum wir sowohl Lifshitz als auch Lukas den sozialistischen Realismus als unrealistisch das Ideal finden. Während beide vehement den sozialistischen Realismus theoretisch verteidigen, fand Lukas dennoch im kritischen Realismus des 19. Jahrhunderts Trost, der für ihn formal unübertroffen blieb. Während Lifshitz in seiner zeitgenössischen Kultur nichts fand, was über das klassische Ideal der griechischen Antike hinausgehen würde. In gewisser Weise war der sozialistische Realismus für sie nicht nur eine Doktrin der Gegenwart, sondern auch ein Ideal, ein Standard für die Zukunft. Sowohl für Lukas als auch für Lifshitz ist das Ideal ein transhistorisches, aber historisch konstituiertes Ideal, das einen Boden für ein nicht-deterministisches und nicht-mechanistisches Verhältnis zwischen Kunst und gesellschaftlichem Wesen bildet. Und es ist das Ideal, ja, und Lifshitz bezieht sich immer wieder auf die ästhetische Idee, was einmal die ästhetisch bewahrt von dem, was er das plebejische, nationalistische Abweisung der Hochkultur nennt und andererseits von der bourgeoisen Gegenkunst. Aber in der vollen Artikulierung des Ideals in den letzten Jahren seines Lebens, Anfang der 80er Jahre, als er einen posthumen Dialog mit Ewaldilenko und der erkrankte Philosoph Ewaldilenko arbeitete sein ganzes Leben lang bis zu seinem Selbstmord 1979 an der Frage des Bewusstseins, dem Konzept des Ideals aus gnoseologischer Perspektive. Und es geht über den Rahmen dieses Artikels hinaus, sich mit Iljenkows komplexen und materialistisch begründeten Konzept des Ideals zu beschäftigen, wo letzteres als das Objektiv universelle und kollektive historische Produkt menschlicher Produktionstätigkeit angesehen wird. Als dialektischer Materialist nach Art des objektiven Idealisten begründet Lifshitz das Ideal ontologisch. Nicht nur in der menschlichen geschichtlichen Produktionstätigkeit, sondern auch in der Natur und im biologischen Menschen. Und deswegen kommen die Engel zurück. Und wir kommen jetzt hier auf Hegel auch dadurch wieder zurück. Und Lifshitz' dialektisch-materialistische Position ist, dass die Natur und ihre Formen den Menschen prägen. Und wenn es in der Natur keine Idealität gibt, wie entstand dann Idealität in menschlichen Gesellschaften? In einem Wort sagt Lifshitz, die Idealität existiert im materiellen Sein und im Bewusstsein, sowohl in der Gesellschaft, auch in der Natur. Oder sonst existiert sie nirgendwo. Und in einem anderen Werk des frühen 1980er Jahren sagt er auch, dass die große Rolle des menschlichen Bewusstseins besteht darin, dass es sich von den Grenzen seiner eigenen Organhaftigkeit gelöst hat und im Ideal, dass es mit der unendlichen materiellen Welt außerhalb von uns erreicht hat. In einer hegelschen Art, Idealität ist für Lifshitz eine Bewegung, durch die das Reale mit seinem Konzept nach Identität strebt und zur Bedingung für die Wahrheit wird. Ideal ist der Geist des wahren Wesens, des Materiellen, des Realen, da es das Reale mit Idealität heimsucht. Zum Beispiel ist die Gesellschaft identisch mit ihrem Konzept mit der Ankunft der kommunistischen Gesellschaft und bis dahin verfolgt die Wahrheit, die der Kommunismus als Ideal verkörpert, die Gesellschaft, die noch nicht mit ihrem Konzept identisch ist. In Lifshitz' positiven Dialektik gibt es eine Bewegung hin zu höheren Formen von Wahrheit, Gut und Schönheit, eingebettet in die Zielstrebigkeit der Natur, die sich von der Natur bis in die gesellschaftliche Welt erstreckt. Er sagt, es gibt ein Ideal in der Welt, aber es kommt nicht durch die Vordertür hinein, in der Welt von Gütern und auch mit der stalinistischen, in den 80er Jahren, die Beziehung zwischen Menschen und der Natur ist pervers. Die Idealität ist für Lischitz, strebt zu einer Harmonisierung. Also die Lebensaktivitäten, die objektive Qualität und die Idealität mit den Nachbarn, mit dem Kunden, mit der Kunst entwickelt. Und die Form des Topfes ist dem Material nicht fremd. Und die Form der Statue ist enthalten in dem Stück Marmor, in der Idee. Und dadurch sehen wir die Achse und dort eine tiefe Metapher. Und es ist gut, dass die Skulptur in dem Marmor die natürlichen Formen, die andere Formen, andere Objekte vermitteln können. Schlecht oder unideal ist es, wenn aus einem Stück Gold, aus dem irgendwann einmal Toiletten gemacht werden sollen, ein Fetisch wird. In einer Bewegung, die ziemlich wie Adorno, nach Adorno klingt, wenn wir Lifschitz' philosophische Grundlagen in dem dialektischen Materialismus verwerfen, sagt er, dass spirituelle Arbeit eine Sphäre der Freiheit in ihrer besten Form ist und wenn sie aufgrund historischer Bedingungen materieller, produktiver Arbeit unterworfen wird, das heißt, wenn sie im direkten ökonomischen Sinn zur Notwendigkeit wird, dann entspricht sie im Prinzip nicht ihrem Konzept ihrer wahren Natur. Wir haben eine positivistische Dialektik zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Ähnlich wie der Form aus dem Marmor selbst entsteht, muss sich das Ideal vom Material befreien, um ein Ideal zu werden und damit Autonomie zu erlangen. Das ist die Wahrnehmung der künstlerischen Autonomie des sozialistischen Realismus. Für Lischitz liegen die Grundlagen für diesen Prozess in der sehr objektiven Realität. Noch 2 Minuten. Das Drama der zeitgenössischen Zivilisation zeigt deutlich, dass entfremdete Repräsentationen und Stereotypen jede Identität, die Ideale der Vernunft, des Guten und der Schönheit zerschlagen können, wenn die Realität selbst in ihrem natürlichen oder gesellschaftlichen materiellen Wesen gleichgültig ist, nicht auf dem halben Weg dem sozialen Gedanken, der in diesen Idealen eingeschlossen ist, entgegenkommt. Und es ist gut, dass die Kraft dieser Realität, das, was in der Kultur vorgewährt wird, zerstört, wenn das, was Engels als Triumph des Realismus bezeichnet, vollbracht wird. Lifschitz schrieb diese Zeilen, als die sowjetische Staatsideologie sich auflöste und doch war er überzeugt, dass der Triumph des Realismus in der Fähigkeit der objektiven sozialen Realität lag, Ideale zu bewahren und voranzubringen, sodass die Realität verdinglichte Darstellungen und Stereotypen durchbrochen würde. Was für uns heute eine erschreckende Vorstellung ist. Aus der Sowjetunion kommend mag Lifschitz beharren auf dem Primat der objektiven Realität als generativ für den Realismus heute wie ein Echo aus einer anderen Welt klingen. Doch die Frage des Realismus kehrt immer wieder zurück. Sie ist noch nicht passé, auch wenn sich der Horizont des Kommunismus immer weiter entfernt. Ob als Mimesis oder als Konstruktion gedacht, die Frage des Realismus wird in Zeiten reifer gesellschaftlicher und politischer Widersprüche, die ein Mittel der Figuration und Repräsentation erfordern, bedeutend. Und eine Lektion, die wir vielleicht aus der ästhetischen Theorie des sozialistischen Realismus ziehen können, so altmodisch, wie sie in der heutigen Welt der Post-Wahrheit auch erscheinen mag, ist die, wie man eine komplexe Realität einfangen und darstellen kann, eine Welt in Bewegung, die sich in ihrem spätkapitalistischen Stadium in so viele Fragmente aufspaltet und fragmentiert, die sie die Fähigkeit verschleiert, die generativen Kräfte für eine solche Fragmentierung zu verstehen. Wir können und sollten nicht den Wunsch verspüren, den sozialistischen Realismus wiederzubelingen. Und doch, vielleicht ist das, was wir heute aus der theoretischen, der sozialistischen Theorie Realismus ans Licht bringen können, ist die ruhende Zeitlichkeit des von Lenin realisierten marxistischen revolutionären Projekts als Gegenschlag zur Auflösung historischer Widersprüche in unserer poststalinistischen, spätkapitalistischen Gegenwart. Was wir aufdecken können, kurz gesagt, ist das kommunistische Ideal. Vielen Dank. Danke.